Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Okay, ich sehe beim Hannes ein breites Grinsen im Gesicht. Das heißt, jetzt geht's los mit den Steinen.
Aber sowas von. Ich habe schon einen ganzen Berg von Wortwitzen mitgebracht, den ich mir leider natürlich verkneifen muss.
Ja, wohl eher ein ganzes Gebirge, ne? That's rocks!
Oh, hier. Böse. Ich sehe, du bist auch schon im richtigen Modus, ey. Ja. Das wird richtiger Deep Talk heute.
Ich weiß nicht. Tief bis zum Erdkern?
Oh ja. Du willst der Sache richtig auf den Grund gehen, oder?
Hab ich eine Wahl?
Naja, da hast du recht. Wahrscheinlich eher nicht.
Dann legen wir mal los. Als ich neulich ein Bild aus den französischen Alpen in meinem WhatsApp-Status gepostet habe, ja, alte Männer können das auch, hat ein Kollege zurückgeschrieben, dass ich als Humangeograf ja überhaupt nicht wüsste, was ich da sehe. Das ist eine ziemliche Frechheit gewesen, erst recht bei einem Kollegen, der sich die letzten 10 Jahre wahrscheinlich nicht in der Geomorphologie fort- und weitergebildet hat.
Und hatte er denn recht?
Also die Grundzüge der Plattentektonik und der alpidischen Orogenese und also Zeug, also die Alpenentstehung und so, die sind mir schon noch ein Begriff. Und auf die Frage meiner Kinder, ob da was abgebaut wird, konnte ich immerhin mit voller Überzeugung sagen, nein, das ist alles natürlichen Ursprungs. Aber ganz ehrlich, für die Details habe ich ja dich und ich vermute mal, dass wir vielleicht nicht gleich zu der Spezialität der Gebirgsbildung kommen, aber du mir als Humangeograf doch heute bestimmt mal den Aufbau der Erde erklären kannst.
Ja, da schöpfst du natürlich direkt aus dem Vollen. Direkt mal das ganz große Ding. Fangen wir mal langsam an. Also, die Erde ist ein annähernd kugelförmiger Körper, der sich zum einen um die eigene Achse dreht und zum anderen im Laufe des Jahres auf einer ellipsenförmigen Umlaufbahn um die Sonne.
Jetzt kommen wir nicht mit Erdumlaufbahnen und Erdparametern, Erdbahnparametern und was auch immer. Wir wollten uns über den Aufbau der Erde unterhalten.
Okay, down to earth, ja. Also warum erwähne ich das mit der Rotation? Die Erde ist halt eben nur annähernd kugelförmig. Denn du hast richtig gesagt, sie ist ein bisschen abgeflacht. Durch die Rotation um ihre eigene Achse wirken die entsprechenden Zentrifugalkräfte stärker am Äquator, mit der Folge, dass der Erddurchmesser von Pol zu Pol etwa 42 Kilometer kürzer ist als der Äquatordurchmesser. Wir bezeichnen dieses Phänomen, also diese Abflachung durch das Drehen um sich selbst, als Rotationsellipsoid.
42 Kilometer. Bei einem Durchmesser von 12.742 Kilometer sind das gerade mal 0,3% Unterschied. Da muss ich aber schon ganz genau hingucken, um das zu sehen, oder?
Du warst gut in Mathe, ne?
Ja, also mal ganz ehrlich, also das ist doch winzig, aber gut. Die Erde ist darüber hinaus ja aber doch auch irgendwie unförmig, wenn ich mich daran richtig erinnere. Irgendwie spukt mir da der Begriff Potsdamer Kartoffel, und da wären wir wieder bei Gemüse, durch den Hinterkopf. Eigentlich ist die Erde doch irgendwie so unregelmäßig geformt.
Ja, gut, dass wir jetzt direkt nach der Mensa die Folge aufgenommen haben, sonst würde sich noch mein Bauch melden, wo wir so viel über Kartoffeln ja sprechen. Aber ja, du hast vollkommen recht, denn auch das Rotationsellipsoid oder der Rotationsellipsoid, ich weiß gar nicht, was man sagt, ist so gesehen auch nur eine Idealvorstellung. Also schon die Abweichung von der Kugel ist immer noch ein Ideal. In der Wirklichkeit weicht auch die Erde nämlich davon etwas ab. Und zwar ist die tatsächliche Form der Erde definiert mit einem eigenen Formbegriff, und das ist der Geoid.
Also nichts mit Kartoffel.
Nee, heißt jetzt offiziell nicht Kartoffel. Aber abweichend von dieser Abflachung durch die Rotation sorgen schwere Unterschiede im Gravitationsfeld dafür, dass diese gedachte 0 Meter Höhenlinie nicht überall gleich ist. Das wird verursacht durch Dichteunterschiede in der Erdkruste und im Erdmantel.
Geoid. Eine Bezeichnung, die sich quasi aus sich selbst definiert. Ah, geht also ohne Definition heute. Nicht schlecht. Und eine Nulllinie, die nicht überall gleich ist. Ihr seid ja tolle WissenschaftlerInnen, ne? Also, ihr physische Geografen, ne? Echt.
Leider ja.
Aber ist die Erde nicht unregelmäßig geformt? Wir haben noch Gebirge, Flachland, Ozeanbecken, Tiefseegräben und all so Zeug. Also irgendwie geht es doch da auch rauf und runter.
Genau, das ist vollkommen richtig. Aber durch diese schweren Unterschiede kommt es dazu, dass der Meeresspiegel, der ja eigentlich diese 0 Meter Höhenlinie darstellt, nicht überall gleich ist auf der Welt. Also die Abweichungen vom Mittelpunkt der Erde sind jetzt im Vergleich zu diesen 42 Kilometer Abflachung durch diese Rotation beim Rotationsellipsoid eher gering. Wir sprechen jetzt hier von so maximal 100 Meter, aber trotzdem für die Geodäsie, also für die Vermessung, ist es durchaus wichtig, halt 100 Meter rauf, runter.
Das heißt, wenn ich im Sommer am Strand stehe und auf meinen GPS gucke, bin ich eigentlich bei minus 10 Metern. Je nachdem, wo ich bin.
Ja, im Prinzip ganz genau. Und da kommt jetzt unsere Potsdamer Kartoffel ins Spiel.
Also doch Gemüse.
Ja, quasi. Es gibt bzw. gab verschiedene Referenzsysteme in der Vermessung, die sich auf unterschiedliche Geoid-Modelle bezogen haben. Meist angelehnt an das in dem relevanten Bereich, wo dieses Modell entwickelt wurde, es zu keinen großen Abweichungen von der Nulllinie kommt. Ne? Also in Deutschland hat man früher diese sogenannte Potsdamer Kartoffel als Referenzsystem genutzt, weil wir dann hier quasi an Nordsee-Ostsee quasi keinerlei Abweichungen haben. Heute, im Zeitalter der digitalen Vermessung, benutzen wir fast alle das Koordinatensystem WGS84, also World Geodetic System 1984. Und das hat auch entsprechende Abweichungen und die werden mit diesem Earth Gravitation Model 96 ganz gut mit einberechnet. Aber an diesem System orientieren sich fast all unsere Vermessungssysteme, die wir heute nutzen.
Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum ich Kartenkunde immer so kompliziert fand. Na gut, ich würde nun aber schon gerne wissen, nachdem wir geklärt haben, was die Erde alles nicht ist, keine Scheibe, keine Kugel, ist sie rund, was auch immer. Wie ist die Erde aufgebaut? Ich erinnere mich da im Groben daran, dass die Erde im Prinzip einen Erdkern, einen Mantel und eine Kruste hat.
Ja, das ist vollkommen korrekt und damit können wir schon mal gut arbeiten. Also, die Erde hat einen durchschnittlichen Radius von 6371 Kilometern und das Innerste der Erde bildet dabei der Erdkern. Der ist mit so etwa 6000 Grad Celsius ultra heiß und besteht im Großen und Ganzen aus Eisen und noch so ein bisschen Nickel mit dabei. Der innere Kern hat so einen Radius von 1250 Kilometern etwa und ist fest und der äußere Kern ist flüssig. Das ist wichtig, weil die Strömungen und Verwirbelungen im äußeren Kern sind der Ursprung und der Antrieb für unser Erdmagnetfeld und das schützt uns ja vor kosmischer Strahlung.
Da habe ich gleich zwei Fragen. Mhm. Punkt 1, warum ist der Kern heiß? Und Punkt 2, warum ist das eine flüssig und das andere dann doch fest, wenn das doch so heiß ist?
Ja, Holger, ich bin begeistert hier von diesen kritischen Fragen. Also der Kern ist erstmal so heiß durch den anhaltenden radioaktiven Zerfall, der dort stattfindet. Und das hat schon Ernest Rutherford zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon vermutet. Das konnte allerdings erst zu Beginn unseres Jahrhunderts nachgewiesen werden, also gut 100 Jahre später. Das Innere des Kerns ist trotz dieser wahnsinnig hohen Temperaturen, wo wir eigentlich davon ausgehen müssten, es ist flüssig, ist es trotzdem fest, weil wir so einen wahnsinnig hohen Druck haben. Und der sorgt dafür, dass das Ganze sich nicht verflüssigt.
Okay, das habe ich im Kern jetzt verstanden. Dann können wir jetzt zum Erdmantel gehen. Mein Wissensstand dazu, vielleicht damit du mich abholen kannst und die Menschen da draußen auch, der Erdmantel umschließt den Erdkern und ist immer noch ziemlich heiß.
Ja, alles richtig. Next. Naja, nee, ganz so einfach. Also, du hast vollkommen recht. Ich würde es gerne noch ein kleines bisschen trotzdem ausführen. Der Mantel hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von so 2850 Kilometern und reicht von der Erdkruste bis zu einer Tiefe von ja, fast ziemlich genau 2900 Kilometern, also 2898 plus minus 3. Und dort befindet sich demnach die Mantelkerngrenze. Der Erdmantel besteht überwiegend aus mafischen, also so magnesium- und eisenhaltigen, eher basischen Silikaten. Und so richtig flüssig ist er nicht. Wir haben zwar sehr heiße Bereiche, wo wir partielles Schmelzen haben, aber der Großteil ist ja eigentlich eher fest, verhält sich jedoch, und das ist jetzt so ein bisschen tricky, über geologische Zeiträume, also über lange Zeit hinweg, eher plastisch, also so zähflüssig. Und die Temperaturen nehmen von oben nach unten immer weiter zu, das ist auch klar, ne? Der oberste Bereich des Mantels, nahe der Erdkruste, da haben wir vielleicht so 100 Grad Und an der Grenze zum Kern sind es dann schon wieder so schlappe 3500 Grad.
Ich mache jetzt mal keinen Maffei-Witz beim Marfisch, ne? Aber gut.
Den kennt eh keiner mehr, Holger.
Hier. Ja, das stimmt. Der ist ja auch Tabaluga-Freunde. Ne? Ja, egal. Das macht alles Sinn, verstehe ich. Aber woher weiß ich denn eigentlich, dass das fest bzw. flüssig ist? Ich habe gegoogelt. Ne? Tiefstes Loch, das die Menschheit gegraben hat, irgendwann in der Sowjetunion in den 1970er Jahren. 12 Kilometer. Da sind wir jetzt noch nicht bei 2900 Kilometer plus minus 3. So exakt weiß man das ja offensichtlich. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Rutherford hat das schon vermutet und später wurde es bewiesen. Beweisen ist jetzt ein starkes Wort. Im Kern war ja noch niemand, außer vielleicht im Geiste, wenn er Jules Verne gelesen hat. Reise zum Mittelpunkt der Erde für die Unwissenden.
Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja.
Woher weiß man das?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Woher weiß man das, wo noch kein Mensch wirklich da war? Andererseits, woher wissen wir so viel über das Weltall, wo wir auch gerade mal bis zum Mond gekommen sind?
Reine Spekulation.
Also, diese chemische Zusammensetzung in der Tiefe, die kann man ganz gut ableiten aus den Bestandteilen weiter oben. Wir wissen ja, was in der Kruste vorhanden ist. Und wir können die Gravitation, die Erdanziehungskraft berechnen. Also dadurch wissen wir auch, wie schwer die Erde ist und demnach, welches Material mit welcher Dichte und so weiter im Erdkern vorherrschen muss, dass unsere Erdanziehungskraft so groß ist, wie sie ist. Was die Aggregatzustände angeht, also ob flüssig oder fest, in welchen Bereichen im Erdinneren, da bedient man sich den Erdbebenwellen, um das festzustellen.
Erdbebenwellen. Man misst quasi die Ausbreitung oder Ausbreitungsgeschwindigkeit und daraus kann man ableiten, was fest und was flüssig ist?
Ja, also tatsächlich, ganz genau. Man bedient sich der sogenannten Raumwellen, also nicht der Oberflächenwellen, wie sich ein Beben an der Oberfläche fortsetzt, sondern wie es in die Tiefe geht. Und diese Erdbebenwellen setzen sich durch die Erdkruste, durch den Erdmantel und durch den Erdkern fort. Und zwar in ganz verschiedenen Geschwindigkeiten. Das variiert so von 2 Kilometer pro Sekunde bis zu 8 Kilometer pro Sekunde. Und es gibt da sogenannte Diskontinuitäten, also Sprünge in der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und die sind bedingt durch die Dichte und durch die Elastizität des Materials, wo diese Wellen sich durchbewegen. Und das erlaubt wiederum halt Rückschlüsse. Wir nutzen dabei sowohl diese Primärwellen, also die eigentlichen Ausbreitungswellen oder auch P-Wellen oder Longitudinalwellen genannt, die sich in der Ausbreitungsrichtung fortbewegen oder schwingen. Und zusätzlich dazu können wir aber auch noch diese langsameren Sekundär-, also S-Wellen oder auch Transversal- oder Shear-Wellen, sorry für diese ganzen vielen Begriffsdoppelungen, also diese S-Wellen, die können wir auch nutzen und die setzen sich im 90-Grad-Winkel, also senkrecht zu den Primärwellen fort. So, und jetzt kommt der Clou, diese Sekundärwellen, die können sich nur in festen Körpern fortbewegen und nicht in Flüssigkeiten oder Gasen schwingen, weil da haben wir gar keinen Shear-Widerstand. Das heißt, aus diesen zwei unterschiedlichen Wellensignalen können wir schauen, wie ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit und können jetzt über ein globales Messnetz berechnen, wann welche Wellen wo ankommen und dadurch haben wir Informationen, welche Bereiche im Erdinneren flüssig sind und fest sind.
Und das können die physischen GeografInnen? Oder habt ihr bei den GeologInnen und den GeophysikerInnen geklaut?
Ja, da müssen wir zugeben, da haben wir tatsächlich diese Erkenntnisse der Physik zu verdanken.
Habe ich mir gedacht.
Erwischt.
Gut, dann verlassen wir unser tiefgründiges Gespräch und werden etwas seichter und nähern uns der Erdoberfläche. Sieht jetzt mit der Kruste aus? Lithosphäre heißt sie, glaube ich.
Ja, auch in so flachen Gefilden wie der Erdkruste bleibt es leider kompliziert, denn häufig werden diese Begriffe Erdkruste und Lithosphäre als Synonym benutzt. Es ist aber leider nicht genau das Gleiche.
Hilf mir auf die Sprünge. Meine Relief- und Bodenvorlesung ist vielleicht doch schon etwas länger her.
Okay, schauen wir uns erstmal die Erdkruste an. Also die Erdkruste ist der äußerste feste Bereich der Erde. Die Erdkruste ist ziemlich vielseitig in ihrem mineralischen Aufbau. Das sehen wir auch bei uns an der Oberfläche. und hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von so 5 bis 8 Kilometern unter den Ozeanen und bei den Kontinenten so von 20 bis gut über 40 Kilometern.
Das ist ja schon eine ziemlich große Spanne. Ich sage mal, 5 zu 40 Kilometern. Liegt das an der Zusammensetzung oder es gibt ja auch noch irgendwie ozeanische und kontinentale Kruste, wenn ich mich da richtig entsinne. Macht das auch einen Unterschied?
Ja, genau. Also die ozeanische Kruste ist in geologischen Zeitskalen gesehen eher jung. Also so maximal 200 Millionen Jahre. Ne?
Ach, was lächerlich.
Ja. Die entsteht an auseinanderdriftenden Lithosphäreplatten am Ozeanboden, wo eigentlich so am laufenden Band basische Magmen aus dem Mantel an die Erdoberfläche tritt und dort erstarrt. Dies geschieht an den sogenannten mittelozeanischen Rücken, kennen wir ja zum Beispiel auch aus dem Atlantik. Und dieses Krustengestein besteht hauptsächlich aus basaltähnlichen Gesteinen und aus Gabbros etc. und ist somit eher basisch, also ein eher hoher pH-Wert. Und hat eine relativ hohe Dichte. Ne? Basalt ist ja auch ein sehr schweres Gestein. Da sind wir so bei 3,2 Gramm pro Kubikzentimeter.
Fehlt mir jetzt ein Vergleich zu, muss ich gestehen. Aber bei der kontinentalen Kruste wäre das dann anders. Die wäre weniger schwer, also weniger dicht, aufgrund ihrer mineralischen Zusammensetzung vielleicht, ihrer Chemie und was auch immer. Und hat auch einen niedrigeren pH-Wert dann. Genau. Also besteht die eher aus saurem Gestein. Jetzt müsste ich lügen, Granit, glaube ich.
Genau, wie Granit und Gneise und so weiter. Und da haben wir so eine durchschnittliche Dichte von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Das sorgt dafür, dass diese Kontinentalbereiche der Kruste aufschwimmen, eigentlich wie so Eisberge. Also wir haben immer mehr oben sichtbar als im unteren Bereich. Das heißt, da, wo wir mächtige Gebirge haben, reicht die Kruste dann auch am tiefsten. Zum Beispiel beim Himalaya. Mit annähernd 9000 Metern über Null ist die Kruste auch nach unten in fast 70 Kilometer mächtig. So, und entstanden sind diese Krustenteile, die kontinental sind, die sind etwas älter, also über sehr, sehr lange, auch geologisch lange Zeiträume von hunderten Millionen Jahren bis Milliarden Jahre über Vulkanismus, Isostasie, Metamorphose und so weiter.
Und die kontinentale Kruste, also unsere Kontinente, sind dann in verschiedene Platten unterteilt und die bewegen sich. Und da sind wir dann bei der Plattentektonik.
Yep. Aber da müssen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen und Kruste und Lithosphäre unterscheiden. Erdkruste und Erdmantel, die werden unterschieden durch ihre mineralische Zusammensetzung. Ist in der Kruste deutlich diverser. Wobei die Grenze je nach ozeanischer und kontinentaler Kruste in einer unterschiedlichen Tiefe liegt, wie wir gesagt haben. Diese Grenze nennt man Mohorovicic. Diskontinuität.
Gesundheit. Was?
Die, nochmal langsam, Mohorovicic-Diskontinuität, also auch kurz als Moho häufig bezeichnet.
Das kann ja sonst auch keiner aussprechen.
Ja, benannt nach ihrem Entdecker, das ist ein kroatischer Geophysiker gewesen, ich glaube 1905 oder 1910 hat er das festgestellt. Genau, also diese Moho, die bezeichnet den materialbedingten Unterschied, der wiederum zu einer Diskontinuität in der Ausbreitung der Erdbebenwellen in deren Geschwindigkeit führt. So gut, so schön. Wichtig ist, dass diese Diskontinuität dadurch bedingt ist, halt, dass wir unterschiedliches Gestein haben und nicht durch den Aggregatzustand. Denn, und jetzt kommt das, was kompliziert macht, der alleroberste Teil des Mantels ist ebenfalls noch richtig fest.
Ich dachte zähflüssig.
Ja, genau. Aber dieser kleine Bereich von der Moho bis so ungefähr 100 Kilometer Tiefe, klein ist natürlich jetzt auch wieder relativ.
Ich wollte gerade sagen.
In diesem Bereich ist der Mantel wirklich noch fest. Und die beiden Bereiche zusammen, also der oberste feste Teil des Mantels plus die Erdkruste, das bildet zusammen die sogenannte Lithosphäre. Warum ist das wichtig, nochmal diese Unterscheidung von diesem Phasenzustand zusammen, also Kruste und fester Mantel, also die Lithosphäre liegt auf der Asthenosphäre auf und da sind wir im Bereich, wo wir diesen duktilen, also zähflüssigen Bereich des Mantels haben, wo die Gesteine so aufgeschmolzen sind.
So, liebe Zuhörer, ne? Duktil aufschreiben, Fachbegriff, Karteikarte, zähflüssig.
Da müsst ihr eigentlich mal eine Strichliste führen, Holger. In deiner Wirtschaftsfolge hast du ja auch nur so mit, wie hieß der? Nicht Propter Diamant, aber mit Fachgriffen um dich geschmissen. Also Ich glaube, das Rennen gewinne ich heute, aber du stehst mir da nicht viel nach, glaube ich.
Ja gut, ich glaube dir ja, das alles ist alles gut und schön. Das heißt, wir sollten eigentlich auch von Lithosphärenplatten sprechen.
Ja, Kontinentalplatten und Lithosphärenplatten, das sind beides wirklich der passende Begriff. Also halt einfach nicht Krustenplatten. Diese Lithosphärenplatten schwimmen halt so gesehen auf dieser zähflüssigen Asthenosphäre. Und die Asthenosphäre ist immer in Bewegung. Angetrieben durch die extreme Hitze im Kern haben wir so Konvektionsströme, also wo heißes Material vom unteren Mantelbereich nach oben aufdringt, sich im oberen Bereich bewegt und an anderer Stelle wieder absinkt. Also eigentlich so eine kreislaufförmige Zirkulation. Und die sorgt dafür, dass halt auch die darauf aufschwimmenden Lithosphäre oder Kontinentalplatten in Bewegung gehalten werden.
Von was für einer Geschwindigkeit sprechen wir da? Also, ne, also Kontinentaldrift, wie schnell passiert das?
Also ganz unterschiedlich. Das hängt von den Plattengrenzen ab und wie stark die Asthenosphärenströme darunter sind. Die meisten Kontinentalplatten bewegen sich so im Millimeterbereich. Aber wir haben auch auf der Welt Bereiche, wo wir jährlich so knapp 10 cm Bewegung haben.
Und das kann man also ganz genau messen mittlerweile. So kleine Dinge, also ich habe keine Ahnung, aber jetzt die Distanz zwischen Berlin und Santiago de Chile hat sich in den letzten Jahren um einige Zentimeter verändert. Also
ja, also mittlerweile mit unseren digitalen Messmethoden ist das messbar. Ne? Also wir können ja alles auf den Zentimeter genau einmessen und im Prinzip, naja, wenn wir jetzt davon ausgehen, was ich das, ein bisschen mehr Dynamik, da sind wir im niedrigen Zentimeterbereich, 2-3 Zentimeter über 10 Jahre. Bewegt sich so gesehen irgendein Wahrzeichen in Santiago de Chile um 20 Zentimeter weiter oder 30, 40 Zentimeter.
Okay, das klingt mir jetzt schon ein bisschen eher nach Schneckenrennen, was so die Geschwindigkeit angeht.
Ja, auf Millionen Jahre gesehen sind natürlich schon oder hunderte Millionen Jahren ganz andere Distanzen, die sich dadurch ergeben. Aber pro Jahr ist es wirklich, wir merken einfach nichts.
Ja, ja, das stimmt. Versuchen wir jetzt mal die Kurve zu kriegen hier. Wir sind ja doch schon ein bisschen länger unterwegs heute. Nicht, dass das Ganze zäh wird. Ja gut, hatten wir schon mit dem C. Muss jetzt mit den Wortwitzen aufhören. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es 3 verschiedene Arten von Platten. Es gibt die konvergierenden Platten, die konvergierenden Plattengrenzen. Das sind die, wo sich 2 Lithosphärenplatten aufeinander zubewegen. Mhm. Dann gibt es die divergierenden Grenzen, also die Punkte, wo die quasi auseinanderlaufen. Das passiert am mittelozeanischen Rücken. Da entsteht dann auch neue Kruste, ne, weil von unten was nachkommt und quasi die Platten auseinanderlaufen.
Ganz genau, ja.
Und dann gibt es die Transversalverschiebung, wo 2 Platten aneinander vorbeirutschen.
Genau. Bei den konvergierenden Plattengrenzen, bezeichnen wir auch als destruktive Grenzen, weil da Gestein so gesehen ja vernichtet wird, gibt es 3 Möglichkeiten. Wir haben eine ozeanische Kruste, die auf eine andere ozeanische Kruste trifft. Dabei taucht dann häufig die ältere Kruste, weil die etwas schwerer ist, unter die jüngere ab. Wir nennen das dann Subduzieren. Und es entstehen dabei Subduktionszonen, also wo eine Platte untertaucht, die häufig gekennzeichnet sind durch Tiefseegräben. Und im hinteren Bereich, ne, die Platten werden aufgeschmolzen in der Asthenosphäre, so gesehen rückliegend von der untertauchten Platte, kommt es häufig zu Vulkanismus, weil dieses aufschmelzende Material von der Asthenosphäre nach oben aufsteigt und sich dann in Form von Vulkan den Weg wieder durch die Kruste sucht. Das sehen wir häufig so, dadurch entstehen so Inselbögen, wie zum Beispiel bei den kleinen Antillen. Treffen jetzt kontinentale Kruste und ozeanische Kruste aufeinander, subduziert die ozeanische Kruste, also die wird so gesehen unter die kontinentale Kruste geschoben, da, wie eben geklärt, dort eine höhere Dichte ist in der ozeanischen Kruste und die damit schwerer ist.
Und kompliziert wird es dann, wenn 2 kontinentale Krusten aufeinander treffen, glaube ich.
Ja.
Weil, wer soll da abtauchen? Aber da falten sich dann halt einfach große Gebirge auf, so wie der Himalaya, oder?
Ja, richtig, genau. Hier trifft dann beim Himalaya die indische Landmasse auf die eurasische Platte. Und dabei schiebt sich dann der Himalaya auf und es rumst ordentlich alle paar Jahre, weil diese Platten häufig nicht sauber subduziert werden, sondern sich ineinander verkeilen.
Sauber subduziert, genau. Sehr schön. Da muss ich gleich an Erdbeben und Tsunamis denken.
da können wir auch bei Gelegenheit dieses Semester sehr gerne mal drüber
sprechen. Ja, 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 aber nicht mehr heute. Ich habe jetzt genug hier Fachworte bis über beide Ohren. Frische Geografie ist jetzt mal gut für heute.
So ist es, Holger. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Da gehen wir wieder in die Wirtschaft, ne?
Schauen wir mal. Bis dann.
Ja, ciao.